Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
35 Cent mehr Mindestlohn pro Stunde. Es ist gut, dass es den Mindestlohn gibt. Jetzt kommen auch noch ein paar mehr Euro pro Monat zusammen. Aber es klingt schon bitter, dass in Zukunft richtig viel Geld, nämlich Milliarden, ausgegeben werden, um im Weltraum Bergbau zu betreiben. Beides ist Thema in diesem Podcast des Updates. Der Industrieverband BDI, der fordert nämlich ein Weltraum-Bergbaugesetz, damit wir im All seltene Metalle abbauen können. Und wir fragen uns, wie sollen das eigentlich gehen? Also Platin oder Rhodium aus dem All von anderen Planeten.
Naja, also Presslufthammer oder Spitzhacke zum Beispiel wäre schon mal schwierig. Wenn ich nämlich auf einem Asteroiden stehe und so einen Presslufthammer anschmeiße, dann kann es sein, dass mich der Rückstoß so ins All raus befördert, dass ich nie wieder runterkomme.
Außerdem, Deutschland ist endlich im Jahr 2014-15 angekommen. Ab heute funktioniert nämlich bei uns Google Pay. Da haben wir mal lange warten müssen auf das, was in der halben Welt normal ist, nämlich bezahlen mit dem Smartphone oder der Watch.
Ich war vor 5 Jahren war ich in London bei Barclays und damals hatten die schon Schlüsselanhänger, Wristband, ja, und die kontaktlose Kreditkarte.
Und, sehr spannendes Thema, viele regen sich ja darüber auf, dass Italien gerettete Flüchtlinge von NGOs Schiffen nicht mehr an Land lässt. Spanien sperrt sich auch und wir lassen uns die Gesetzeslage genauer erklären.
Wir sehen einfach, dass das Recht, was wir im Moment haben, gar nicht gemacht ist, für diese Situation mit Massenmigration, mit Massenseenot umzugehen.
Die Podcast-Version des Updates vom 26. Juni 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Wir finden, es ist an der Zeit, dass wir uns juristischen Rat holen zum Thema Seenotrettung. Seit Jahren und wieder verstärkt in den vergangenen Wochen sprechen wir mit Experten über die Flüchtlingssituation im Mittelmeer. Wir haben mit den Rettern der NGO-Boote gesprochen. Wir haben die Haltung der neuen italienischen Regierung erklärt. Wir haben nun mal jetzt die Fälle, in denen Italien bestimmte Schiffe nicht mehr reinlässt in seine Häfen. Und auch Malta und Spanien wollten zuletzt das Rettungsschiff Lifeline mit 234 Flüchtlingen an Bord nicht reinlassen. Heute die Nachricht, Malta lässt das Schiff jetzt erstmal anlegen. Aber Recht müsste doch eigentlich Recht sein. Und uns scheint, hier ist es so ein bisschen Auslegungssache, das Recht. Und sowieso, wer soll denn das Seerecht einklagen am Ende? Poseidon oder wer? Professor Nele Matz-Lück, Expertin für Seerecht an der Uni Kiel. Also das internationale Seerecht, das sagt doch, Menschen in Seenot, die müssen gerettet und an einen sicheren Ort gebracht werden. Gerettet wurden diese Menschen, muss dann nicht auch irgendwer verpflichtet sein, diesen sicheren Ort, also zum Beispiel einen Hafen, zur Verfügung zu stellen?
Das ist genau die Diskrepanz zwischen der Pflicht, jemanden aufzunehmen, und einer fehlenden Pflicht von Staaten, diese Personen dann auch an Land zu nehmen. Schon was ein sicherer Ort heißt, darüber kann man sich streiten. Italien scheint davon auszugehen, die libysche Küstenwache hätte hier retten müssen und die Personen zurück nach Libyen bringen müssen. Ob Libyen ein sicherer Ort ist, darüber kann man aber trefflich streiten.
Aber das heißt, der Staat, zu dem der Hafen gehört, hat immer das letzte Wort und muss niemanden an Land lassen.
Letztendlich muss ein Staat keine Schiffe unter fremder Flagge, und hier ist ja nicht ganz klar, unter welcher Flagge die Lifeline nun eigentlich fährt, muss kein Schiff fremder Flagge in seine Häfen lassen. Die Häfen gehören zu den sogenannten inneren Gewässern. Das heißt, das ist eine Zone, die noch stärker unter Souveränität steht als schon das Küstenmeer, und da muss ich niemanden reinlassen.
Ich bin Segler. Jetzt bin ich mal auf dem Mittelmeer unterwegs und plötzlich rette ich Menschen in Seenot. 3-4 Menschen, die dann plötzlich bei mir an Bord ist, und ich versuche in den Hafen zu kommen und alle sagen mir, wir nehmen euch nicht.
Ja, das ist etwas, was Ihnen passieren kann. Dass Ihnen als Segler das passiert, dieses Risiko ist gar nicht so groß. Warum Italien und auch andere Staaten hier ihre Häfen schließen, ist ja nicht, dass da eine Segeljacht kommt, die 3 Fischer aufgefischt hat, die mit ihrem Fischerboot in Seenot geraten sind, sondern der Vorwurf der Staaten geht dahin, dass Schiffe wie die Lifeline darauf warten, Personen aufzunehmen, die in Seenot sind, so eine Art mit den Schleppern zusammenarbeiten. Auch hier war der Vorwurf der Italiener ja, man hätte warten müssen auf die libysche Küstenwache und hätten die Personen gar nicht aufnehmen dürfen. Das heißt, wir sehen einfach, dass das Recht, was wir im Moment haben, gar nicht gemacht ist, für diese Situation mit Massenmigration, mit Massenseenot umzugehen. Das heißt, Sie als Segler würden Ihre 3-4 Personen vielleicht loswerden. Wenn Sie ein NGO-Schiff sind mit 400 Personen an Bord, sieht es schlecht aus.
Aber Sie sprechen hier davon, dass Italien einfach sagt, nee, machen wir nicht, und einfach erstmal behaupten, das sind Helfer von Schleppern. Das ist ja aber erstmal nur eine Behauptung, und wir sind doch hier im Recht, das ist Juristerei, da müsste man eigentlich eigentlich ganz genau sein? Also müsste das internationale Seerecht dann nicht dringend mal reformiert werden?
Man kann sagen, das Seerecht müsste reformiert werden, weil es auf diese Massenbewegungen und die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht ausgelegt ist. Die Frage ist nur, wer reformiert das Seerecht? Das müssten genau die Staaten jetzt machen, die gar nicht wollen, dass wirklich verbrieft ist, dass sie solche Flüchtlingsboote an Land lassen müssen. Das heißt, es wären Italien, Spanien und Malta, die sich mit den anderen Staaten im Verbund dafür einsetzen müssten, dass die Regelungen geändert werden. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit, selbst wenn man jetzt sagen würde, Italien verhält sich völkerrechtswidrig, weil die Lifeline zum Beispiel selbst in Seenot ist und sie ein Recht hätten, einen Nothafen anzulaufen, das könnte man hier diskutieren. Selbst dann brauchen sie jemanden, der das einklagt. Das müsste der Flaggenstaat sein. Und hier ist gar nicht klar, unter welcher Flagge das Schiff fährt.
Wenn jetzt klar wäre, es fährt unter einer niederländischen Flagge oder einer deutschen Flagge, wie wahrscheinlich ist das denn? Weil es bleibt ja tatsächlich am Ende die Frage, wer kann auf das momentane Recht dennoch pochen und kann nicht trotzdem Italien, können Spanien, Malta nicht trotzdem die Arme verschränken und sagen, interessiert uns nicht?
Völkerrecht ist zwischenstaatliches Recht. Das heißt, sie brauchen letztendlich auch auf beiden Seiten den politischen Willen, das Recht durchzusetzen. Das heißt, sie bräuchten einen Staat, der klagt, der die Klärung sucht. In diesem konkreten Fall ist es schon deshalb schwierig, weil wir zwar das internationale Seerecht haben mit einem Seegerichtshof in Hamburg, wir aber hier EU-Staaten haben und der Europäische Gerichtshof davon ausgeht, dass alle Streitigkeiten auch seerechtlicher Art nur für den EuGH gehören. Das heißt, wir haben hier noch eine fragmentiertere Situation, weil das Recht nicht ganz klar ist und die Zuständigkeiten auch nicht.
Ich höre daraus, die Situation wird sich jetzt erstmal nicht ändern.
Ich gehe davon aus, dass sich die Situation rechtlich nicht ändern wird. Was wir hier dringend brauchen, ist eine politische Lösung, die dann vielleicht rechtliche Reformen nach sich zieht.
Professor Nele Matz-Lück, Expertin für Seerecht an der Uni Kiel. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch mal vor, ihr fahrt zur WM, um euer Team spielen zu sehen, um der Mannschaft zuzujubeln. Ihr bucht euren Flug, das Hotel, ihr kommt pünktlich an, alles hat sau viel Geld gekostet und dann gibt es in dieser Stadt, in der euer Team spielen soll, gar kein Stadion. Und auch das Hotel, das ihr gebucht habt, das gibt's da gar nicht. Hups! So passiert gleich zweimal in der Stadt Rostow. Erst eine Gruppe Schweizer Fans und später auch noch vier spanischen Fans. Verena, was ist da schiefgegangen?
Tja, die Fans wollten gern die Spiele in der Stadt Rostow am Don sehen. In dem Stadion ist ja heute Abend auch das Spiel Island gegen Kroatien. Diese Stadt liegt im Süden der Russischen Föderation. Doof ist nur, dass es auch noch eine Kleinstadt namens Rostow gibt, in der Nähe von Moskau. Das ist ungefähr 1300 Kilometer entfernt von der Stadt, in der heute Abend das Spiel stattfindet und wo die eigentlich auch alle hin wollten. Und da sind eben die Schweizer und auch die Spanier versehentlich in die falsche Stadt gleichen Namens hingereist, hatten das am Don einfach sozusagen vergessen. Zum Glück haben sie dann, als sie da in der Stadt rumirrten, Taxifahrer getroffen, die ihnen geholfen haben, eine neue Unterkunft zu finden, sich ein bisschen zu kümmern. Verständigt haben sie sich dann wohl auch schön über eine Übersetzungs-App vom Handy.
Rostow heißt es also. Ich dachte Rostow.
Ich meine Rostow.
Ja,
oder
Rostow?
Vielleicht hast du auch recht.
Wir wissen es nicht.
Wir hören heute Abend nochmal hin.
Aber natürlich total blöd. Du freust dich auf das Spiel, du bezahlst viel Geld und dann bist du 1000 Kilometer weit weg. Und dann?
Ja, nach den beiden Vorfällen haben jetzt die Hotels in dem kleinen Örtchen bei Moskau ihre Gästelisten gecheckt, um zu gucken, ob sich jemand versehentlich bei ihnen eingebucht hat. Wobei viele Spiele gibt es ja auch nicht mehr. Also heute noch eins und dann noch das Achtelfinale vom Sieger der Gruppe G gegen den Zweiten der Gruppe H am nächsten Montag, am 2. Juli. Könnte also sein, dass die deutsche Mannschaft da auch nochmal spielt, je nachdem, was morgen so passiert.
Schauen wir mal. Also, falls ihr kurz entschlossen morgen einen Flug bucht, dann auf jeden Fall Rostow am Don als Ziel angeben. Kann dir in jedem Land passieren, ne? Ich glaube, es gibt Deutschland, Frankfurt. Wobei es gibt
es gibt auch hier St. Petersburg, gibt es ja auch in Florida, ne?
Stimmt.
Und
aber
Moskau?
Das ist natürlich ein anderes Land. Das
aber Moskau gibt es in USA 20 Mal.
Springfield gibt es auch in den USA relativ oft. Aber auch da gibt es, glaube ich, nicht überall einen Flughafen. Also, immer darauf achten, wo ihr hinfahrt. Auch mit dem Navi, ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Noch nie wurden weltweit so viele Drogen konsumiert wie zurzeit. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des Weltdrogenberichts, den die UNO heute vorgestellt hat. Franziska Zecher aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie viele Menschen nehmen weltweit Drogen?
Na, wenn der Report von zur Zeit spricht, dann meint er das Jahr 2016, denn für dieses Jahr wurden jetzt die Zahlen vorgestellt und das waren rund 275 Millionen Menschen. Da muss man aber auch sagen, wirklich aussagekräftig wird diese Zahl erst, wenn man sie mit dem Vorjahr vergleicht. Und hier sehen wir einen Anstieg im weltweiten Drogenkonsum von 10%. Also das ist schon ein ziemlich krasser Zuwachs.
Und was nehmen die Leute?
Na, die Droge, die am meisten genommen wird weltweit, das ist immer noch Cannabis. Das wurde von 192 Millionen Menschen konsumiert und damit von 16% mehr als im Jahr davor. Also der Anstieg, der fällt hier noch stärker aus. In den USA sind besonders viele neue Konsumenten dazugekommen. Hier sagen einige Experten, dass das vor allem daran liegen könnte, dass in den USA in vielen Bundesstaaten inzwischen Anbau und Konsum von Cannabis legalisiert wurden.
Wie sieht es denn bei den anderen Drogen aus?
Na, auch bei Kokain und Opiaten verzeichnet der Report einen Anstieg beim Konsum. Und es wird von beidem auch inzwischen viel mehr produziert als im Jahr davor. Bei Kokain wurde ein neuer Rekord von 1.400 Tonnen geschätzt. Bei der Opiumherstellung waren es sogar 10.500 Tonnen. Auch das ist ein neuer Rekord und der ist auch besonders problematisch.
Warum?
Na, es sind besonders die Opioide, die großen Schaden anrichten. Sie sind für 76% der Drogentoten verantwortlich. Und das liegt daran, dass sie zum Beispiel in Schmerzmitteln enthalten sind. Und da gibt es ziemlich viel Missbrauch. In den USA, da hat sich der Missbrauch von Medikamenten, die abhängig machen, inzwischen zu so einem großen Problem entwickelt, dass Fachleute schon von der Opioid-Epidemie bzw. von der Opioid-Krise sprechen.
Vergleichen wir mal, wie sieht es denn bei uns in Deutschland aus?
Na, also auch bei uns ist Cannabis die Droge, die am meisten konsumiert wird. Und auch in Deutschland gehen der Großteil der Todesfälle auf Opioide zurück. Ansonsten muss man sagen, lässt sich der UNO-Report, der jetzt heute vorgestellt wurde, zahlenmäßig nicht ganz so gut auf den Drogenbericht der Bundesregierung vergleichen. Denn der Drogenbericht der Bundesregierung, der basiert schon auf Zahlen aus dem Jahr 2017.
Sagt dieser Weltdrogenreport der UNO auch irgendwas dazu, wer da die Drogen nimmt?
Ja, und da gibt es weltweit einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Also Frauen machen etwa ein Drittel der Drogenkonsumenten aus, Männer dann entsprechend zwei Drittel, also um einiges mehr. Und Frauen, die nehmen eher Opioide, also Schmerz- und Beruhigungsmittel, und Männer eher Cannabis und Kokain. Und dann gibt es auch noch interessante Ergebnisse zum Alter. Den Autoren zufolge steigt die Zahl der Drogenkonsumenten nämlich gerade in der Altersgruppe der 40-Jährigen an.
Okay, haben die eine Idee, woran das liegt?
Na, sie sagen, das könnte womöglich daran liegen, dass diese Generation auch schon in ihrer Jugend vermehrt Drogen genommen hat. Mehr als die Generation davor und danach. Und naja, jetzt ist diese Generation, die schon in ihrer Jugend viele Drogen genommen hat, halt im Alter von 40.
Die UNO hat heute ihren Weltdrogenbericht vorgestellt mit ernüchternden Ergebnissen. Noch nie wurden so viele Drogen genommen. Die Infos hatte Franziska Zecher aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was machen wir denn, wenn es auf der Erde knapp wird? Also besorgen wir uns dann alles aus dem All? Gold, Platin, Rhodium, solche Metalle, die lagern auf Asteroiden und auf Planeten in unserem Sonnensystem zum Beispiel. Und darauf ist jetzt die deutsche Wirtschaft heiß. Der Industrieverband BDI, der fordert ein schnelles Weltraumbergbaugesetz. Aber ist das technisch eigentlich möglich? Also schicken wir dann einfach Roboter mit Spitzhacke ins All und schon haben wir die seltenen Metalle, die dann wieder zurückgeschickt werden zur Erde. Klären wir mit dem Astrophysiker Michael Büker. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ist das ungefähr so, wie ich mir das vorstelle?
Naja, also Presslufthammer oder Spitzhacke zum Beispiel wäre schon mal schwierig. Wenn ich nämlich auf einem Asteroiden stehe und so einen Presslufthammer anschmeiße, dann kann es sein, dass mich der Rückstoß so ins All raus befördert, dass ich nie wieder runterkomme. Mhm. Und daran sieht man schon, dass es alles, also diese Techniken, um Dinge abzubauen von Asteroiden, selbst wenn, und dessen ist man sich durchaus sicher, dort wertvolle Rohstoffe vorhanden wären, ist noch überhaupt nicht erprobt und da wäre noch ganz viel Grundlagenarbeit nötig.
Muss man sich erst festdübeln. Aber das werden dann eher Roboter machen oder Menschen?
Das werden mit Sicherheit Roboter machen, denn Menschen haben wir ja überhaupt nur einmal in der Geschichte gerade mal bis zum Mond bekommen und Asteroiden sind alle deutlich weiter weg. Es bräuchte einen deutlich längeren Flug und natürlich will man auch das Risiko für Menschenleben nicht eingehen. Das heißt, das würde man mit Robotern machen.
Alleingang eines Landes ist wahrscheinlich nicht möglich. Was braucht es deiner Meinung nach?
Genau, also dieses Gesetz, das jetzt für Deutschland gefordert wird, da wird ja gern Luxemburg auch als Vorreiter genommen, weil es dort ein solches Gesetz schon gibt. Das ist für so kleine europäische Länder, ist das eigentlich mehr symbolisch. Da geht es um Steuern, da geht es um Rechte, da geht es um Patente und solche Fragen. Man könnte es vielleicht den USA oder Russland, den alteingesessenen Raumfahrtnationen, noch zutrauen. Aber man braucht die Möglichkeit, eigene Raketen zu starten. Man braucht ein großes Gebiet, wo man sicher einen Klumpen aus dem All landen lassen kann, ohne dass Menschen dabei gefährdet sind. Dafür ist Deutschland und Europa an sich schon mal viel zu klein. Mhm. Da braucht man doch eher deutlich mehr, als Deutschland allein hätte.
Hast du mal rumgerechnet? Also selbst wenn jetzt die Raketen dafür da wären, es müssten ja riesige Abbaugebiete mit technischem Equipment im All errichtet werden. Wird sich das lohnen?
Also das ist ganz schwer zu sagen. Wie die Technik voranschreitet, lässt sich kaum sagen und auch wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich ändern werden. Aber an der physikalischen Realität kommt man eben nicht vorbei. Es braucht eine riesige Menge Energie, um Dinge aus der Schwerkraft der Erde sozusagen entkommen zu lassen und dann zu anderen Himmelskörpern zu fliegen. Und ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass das irgendwann wirtschaftlicher wäre, als die Rohstoffe, die auf der Erde sowieso schon im Umlauf sind, dann zum Beispiel aus alten Handys zu kratzen und wieder zu verwenden.
Welche Planeten, Asteroiden kommen da in Frage? Wo wären ideale Abbaugebiete?
Also die meisten Asteroiden im Sonnensystem verteilen sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Das ist der sogenannte Asteroidengürtel. Da sind Hunderttausende und Millionen Körper unterwegs, manche davon etliche Kilometer groß, manche nur wenige Meter. Und es würde sich da abspielen. Auf einem anderen Planeten zu landen oder auch nur auf dem Mond hat immer die Schwierigkeit, man muss dann auch wieder Energie aufwenden, um davon wieder wegzukommen. Mhm. Und immerhin das hätte man beim Asteroidengürtel nicht.
Vielleicht hast du ja auch dieses Buch Limit von Frank Schätzing gelesen. Da wird auf dem Mond Helium-3 abgebaut und wird per Weltraumaufzug zur Erde gebracht. Science Fiction oder sind wir gar nicht mehr so lange davon entfernt?
Ja, Limit kenne ich, hat mir Spaß gemacht zu lesen. Auch die Fernsehserie und Buchreihe The Expanse, die zurzeit sehr berühmt ist. Da geht es ja auch darum, dass sozusagen das Abbauen von Rohstoffen im Weltall einen ganzen Teil der menschlichen Gesellschaft beschäftigt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir überhaupt mal nur Staubkörner von Asteroiden bisher zur Erde zurückgeholt haben, dass wir hier von Entwicklungsarbeiten von etlichen Jahrzehnten ausgehen müssen, bevor man tatsächlich mal nennenswert Rohstoffe aus dem All holen würde.
Wenn wir was aus dem All zu uns holen auf die Erde, wird die Erde dann am Ende eigentlich schwerer oder gleicht sich das aus bei dem ganzen Schrott, den wir da oben lassen?
Nee, wahrscheinlich würde die Erde tatsächlich schwerer. Das kann man sogar ausrechnen. Wenn wir alle Asteroiden des gesamten Asteroidengürtels, also praktisch alle Steinklötze im Sonnensystem auf die Erde holen würden, würde die Erde um ein halbes Promille schwerer. Und das wiederum hätte zur Folge, ein Jahr wäre 2,5 Stunden kürzer, aber ein Tag 20 Sekunden länger. Was sagt man dazu?
Danke fürs Ausrechnen. Der Industrieverband BDI fordert ein Weltraumbergbaugesetz. Mit dem Astrophysiker Michael Büker haben wir hier in Deutschlandfunk Nova darüber gesprochen, was da in Zukunft alles so geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit heute kann man in Deutschland mit Google Pay bezahlen, zum Beispiel per Handy. Das hat Google heute verkündet. Ist eine Sensation, nachdem Apple Pay jetzt schon 4 und Google Pay immerhin schon 3 Jahre alt ist und international schon ziemlicher Standard. Aber in Deutschland dümpelt sowas traditionell eher vor sich hin. Verena von Keitz aus unserem Team. Du hast ja ein Android-Handy. Hast du Google Pay schon ausprobieren können?
Nein, denn mir fehlen tatsächlich jede Menge Voraussetzungen, um diese Technik anwenden zu können. Ich habe ein Fairphone 1 von 2014. Das hat schon mal keinen NFC-Chip, also dieses Teil für die sogenannte Near-Field-Communication, das die Übertragung der Daten möglich macht fürs Bezahlen zwischen dem Smartphone und dem Bezahlterminal, indem du das Smartphone eben nah da dran hältst. Damit bin ich natürlich nicht repräsentativ. Die meisten Smartphones, muss man sagen, die im Jahr 2018 in Betrieb sind, die haben einen NFC-Chip und auch die passende Android-Version, nämlich Android 5 und aufwärts.
Was brauche ich noch, um damit bezahlen zu können?
Im Moment geht es nur, wenn du die richtige Kreditkarte besitzt von einer von 4 Banken, die mit Google Pay zusammenarbeiten. Das sind Comdirect, die Commerzbank, N26 und Wirecard. Die Daten deiner Kreditkarte verknüpfst du dann mit deinem Handy. Die werden aber nicht darauf gespeichert, also das ist relativ sicher. Du brauchst natürlich auch die Google Pay-App, klar. Und dann kannst du in bestimmten Online-Shops, in Apps und auch in einigen Geschäften bezahlen. Darunter sind Sportartikelhersteller, Discounter, Elektronikmärkte, Baumärkte, Fastfoodketten, sowas.
Und wo ich dann bezahlen kann, das erkenne ich an diesem Symbol. Das ist, glaube ich, auch drauf auf meinen Kreditkarten. So ein, ja, sieht aus wie ein WLAN-Zeichen, das zur Seite geneigt ist.
Genau, so ein bisschen so ein Wellensymbol. Daneben sieht man noch eine Hand mit einer Karte. Und da siehst du dann, ah, hier ist ein Bezahlterminal, das Zeichen für kontaktloses Bezahlen. Aber du merkst schon, es ist jetzt nicht plötzlich der flächendeckende Ersatz für das Zahlen mit EC-Karte oder Bargeld mit Google Pay, weil wir ja daran so stark festhalten, an diesen traditionellen Bezahlformen. Und insofern ist halt auch die Frage, ob Google Pay so wirklich einen riesen Mehrwert bringt. Du musst zwar dein Portemonnaie nicht mehr mit dabei haben, kannst dann mit dem Handy zahlen, bis 25 Euro übrigens auch ohne es zu entsperren, so wie beim kontaktlosen Zahlen mit einer Konto- und Kreditkarte eben auch.
Aber wenn sich das immer weiter durchsetzen sollte in diesem sehr traditionellen Deutschland, also mehr Banken auch mitmachen, mehr Geschäfte, die Leute vielleicht auch, weil Handy haben wir ja eigentlich immer dabei, oder nicht?
Ja, also das stimmt. Man könnte auch davon ausgehen, dass es sicherlich in Zukunft sich ein bisschen mehr durchsetzt. Aber wenn wir gucken, was in den letzten Jahren passiert ist, da sind ja reihenweise andere Anbieter gescheitert, sich mit ähnlichen mobilen Bezahltechniken per Smartphone sozusagen im Markt durchzusetzen. Der Branchenkenner Mike Klopf, der sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt, der hat vor kurzem im Podcast Fintech auch nochmal darüber gesprochen. Und er hat sich gefragt, warum wir uns eigentlich überhaupt aufhalten beim Thema mobiles Bezahlen mit den, wie er findet, doch eher unhandlichen Handys.
Ich war vor 5 Jahren, war ich in London bei Barclays. Und damals hatten die schon Schlüsselanhänger, Wristband, ja, und die kontaktlose Kreditkarte. Warum sehe ich sowas nicht von meiner Sparkasse, der Comdirect, der ING-Diva, der Deutschen Bank oder wem auch immer?
Also er plädiert eigentlich für einen praktischen Ersatz der Karten fürs kontaktlose Bezahlen, ohne den Umweg über Smartphone zu gehen, und spricht eben dabei von diesen Sachen, die es auch schon alle gibt, ne? Entsprechende Wristbands, Armbänder, Schlüsselanhänger oder auch Ringe mit NFC-Chip drin. Das gibt es ja alles schon, und das könnte ja vielleicht auch eine Variante sein, die noch ein bisschen komfortabler ist als so ein Handy.
Ja, diese kontaktlosen Karten, also die mit den Zeichen drauf, wir haben heute mal verglichen, wer die alle hat. Die meisten in der Redaktion hatten es natürlich wieder nicht, bei mir sind alle kontaktlos.
Ja, klar, du bist ja auch Ralf Günther.
Also, seit heute funktioniert dieses kontaktlose Bezahlen per Handy auch mit Google Pay. Jetzt fehlt nur noch das Pendant fürs iPhone, Apple Pay für die andere Hälfte der Bevölkerung. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Update.
Jahrelang wurde in Deutschland gefochten, ob es ihn geben soll, den Mindestlohn. Seit Januar 2015 ist er aber da, und im Gesetz steht, dass die Höhe des Mindestlohns alle 2 Jahre angepasst werden soll. Wird langsam mal wieder Zeit. Beim letzten Mal ging es von 8,50 hoch auf 8,84 €. Und heute hat sich die Mindestlohnkommission wieder zusammengesetzt, um die nächste Erhöhung zu beraten. Was dabei rausgekommen ist, das hat sich unser Reporter Martin Krinner angeschaut.
Eines mal vorweg. Der Mindestlohn steigt. Und zwar nicht nur einmal in den kommenden 2 Jahren, sondern gleich 2-mal. Das hat Jan Zilius, der Vorsitzende der Mindestlohnkommission, heute Mittag bekannt gegeben.
Die Mindestlohnkommission hat beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn gemäß der Entwicklung des Tarifindex ab dem 1. Januar 2019 auf 9,19 € und ab dem 1. Januar 2020 auf 9,35 € brutto je Zeitstunde festzusetzen.
9,19 € im nächsten Januar, das wurde vorher schon erwartet. Denn die Mindestlohnkommission orientiert sich daran, wie sich die Tariflöhne in den letzten Jahren entwickelt haben. Und mit denen ging es eben eindeutig nach oben. Aber was bedeutet das jetzt für den Arbeitnehmer? Wer heute zum Beispiel im Supermarkt die Regale einräumt oder ältere Menschen zu Hause pflegt, der verdient aktuell mindestens 8,84 €. Und wenn er das Vollzeit macht und eine 40-Stunden-Woche hinlegt, dann kommt er im Monat auf gute 1.530 € brutto. Nach der Erhöhung des Mindestlohns im Januar 2020 kommen dann immerhin 90 € im Monat obendrauf. Mit seinem Stundenlohn von 9,35 € ist er dann aber immer noch unter dem, was Studenten in Bonn für ihren Studijob bekommen.
Hast du einen Job?
Ja.
Willst du mir verraten, was du pro Stunde verdienst?
10 €.
Was genau machst du?
Studentische Hilfskraft an der Uni Bonn hier. Ich betreue Frühstudenten, also Schüler, die schon studieren. Die betreue ich, werde die zu Klausuren und so weiter und helfe denen im Studium halt.
Wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Job?
Ja.
Was machst du?
Ich arbeite in einer Disco an der Garderobe.
Und was verdienst du da?
10 € die Stunde.
Mit einem Studentenjob muss man sich allerdings nur selber versorgen. Für einen 30- oder 40-jährigen Arbeitnehmer sieht das allerdings ganz anders aus. Und das sehen die Leute, die ich heute getroffen habe, ganz genauso.
Also im Moment der Stundenlohn, der ist schon sehr niedrig. Also ich finde, wenn man wirklich eine Familie hat und halt auch viele Ausgaben dadurch hat und dann wirklich sehr viel arbeiten muss, müssen auch beide Elternteile im Bestfall arbeiten und so, das ist schon deutlich zu wenig so im Moment.
Also ich denke mal, Stundenlohn von 12 Euro, so plus minus, wäre schon nicht schlecht für die meisten Leute.
Das sagen Sie vielleicht um die 15 Euro circa, je nachdem, welchen Lebensstandard man sich dann auch erlauben kann.
Ganz ähnlicher Meinung sind auch die Sozialverbände oder die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Der Mindestlohn soll nämlich laut Gesetz einen angemessenen Mindestschutz für die Beschäftigten bieten. Und zum Mindestschutz gehört nicht nur, dass man von dem Gehalt das Essen und die Miete zahlen kann, sondern auch, dass man anständig für die Rente sparen kann. Und das geht nach einer Berechnung des Bundesarbeitsministeriums nur, wenn der Mindestlohn auf 12,63 Euro steigt. Wenn man dann 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlt, dann kriegt man eine Rente raus, die über der Grundsicherung liegt. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, ist aber trotzdem mit dem Ergebnis der Mindestlohnkommission zufrieden.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, wer davon wirklich profitiert. Es sind aus unserer Sicht, und das ist erfreulich, in allererster Linie Frauen, die tatsächlich die Chance haben, auch zu höheren Stundenlöhnen zu kommen. Und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ostdeutschland, auch ohne berufliche Bildung. Und auch genau das war das Ziel.
In der Mindestlohnkommission sitzen übrigens jeweils 3 Vertreter aus der Wirtschaft, 3 aus den Gewerkschaften und 2 aus der Wissenschaft. Und was die jetzt empfohlen hat, das muss die Bundesregierung nur noch umsetzen. So, bleibt noch ein Problem. Viele Arbeiter werden nämlich um ihren Mindestlohn betrogen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt, 1,8 Millionen Arbeiter haben in den letzten Jahren weniger als 8,84 Euro bekommen. Und um das zu verhindern, will die Bundesregierung die Stelle stärken, die den Mindestlohn kontrollieren soll. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll wird um 1400 Stellen aufgestockt.
Und das war das Update in Deutschlandfunk Nova. Mit dabei war auch Verena von Keitz.
Macht es gut.
Tschö, mein Name ist Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.